Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend.
Und jetzt ist Schluss. Der FC Bayern München ist deutscher Meister 2023.
Tja, stimmt. Die Bayern haben es tatsächlich wieder geschafft. Auch in diesem Jahr geht die Meisterschale nach München und nicht nach Dortmund. Und das, obwohl die Borussia vor diesem letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand gehalten hatte. Der Blick auf den letzten Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Alle Infos ausführlich in einem ausgedehnten Sportblock am Ende dieser Sendung. Der Türkei steht morgen eine historische Wahl ins Haus. Wird der alte, auch der neue Staatspräsident? Schafft es Recep Tayyip Erdogan zum wiederholten Male? Oder gelingt es seinem Herausforderer, so rum Kemal Kılıçdaroğlu, auf den letzten Metern, sich doch noch in der Wählergunst nach vorne zu drängen? Wir blicken gleich auf die Ausgangslage vor dieser Wahl. Im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung, dreht sich alles um 10 Jahre Gezi-Proteste, die türkische Protestbewegung und die Präsidentschaftswahl. Und wir blicken in dieser Sendung noch auf einen besonderen Geburtstag. Henry Kissinger wird heute 100 Jahre alt, gleich mehr im Bericht unseres Korrespondenten. Wir wollen die Sendung aber beginnen mit einem Blick aufs diplomatische Parkett, auf die deutsch-russischen Beziehungen. Diese sind seit heute um eine Neuvolte reicher, könnte man sagen. Der Kreml hat für das Personal deutscher Auslandsvertretungen, sogenannter Mittlerorganisationen, das ist zum Beispiel das Goethe-Institut, eine Obergrenze eingeführt und das ab Juni. Das bedeutet, hunderte Deutsche und Ortskräfte müssen Russland verlassen. Das Auswärtige Amt hat das bestätigt. Zuvor hatte man in Berlin auf die Ausreise von Russen gedrungen wiederum, die als Mitarbeiter russischer Nachrichtendienste galten. Kai Clement fasst die Reaktionen in der deutschen Hauptstadt in Berlin zusammen.
Keine Illusionen bitte gegenüber Russland, so bewertet der SPD-Politiker Michael Roth die neue Entwicklung.
Russland handelt ebenso, wie eine Diktatur nun einmal handelt,
sagt Roth dem ARD-Hauptstadtstudio. Der SPD-Politiker ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
Das Regime betreibt ja schon seit Jahren eine Politik der Drohung und der Einschüchterung. Dennoch gilt es unter den dramatischen Bedingungen, eine diplomatische Minimalpräsenz, so gut es geht, aufrechtzuerhalten.
Der Schlagabtausch zwischen Russland und Deutschland geht in die nächste Runde. Dieses Mal trifft es allerdings nicht nur Diplomaten, die Russland verlassen müssen, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeitende der Goethe-Institute, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Russland führt für all solche Bediensteten eine Höchstzahl ein. Das hat das Auswärtige Amt dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Zitat:
Diese von Russland ab Anfang Juni festgelegte Grenze erfordert einen großen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland.
Das Auswärtige Amt macht allerdings keine Angaben dazu, wie viele Menschen genau betroffen sind. Die Süddeutsche spricht von mehreren hundert. Das Außenministerium kritisiert die Maßnahme in scharfem Ton und spricht von einer
einseitigen, nicht gerechtfertigten und nicht nachvollziehbaren Entscheidung.
Die beiden Länder haben immer wieder wechselseitig Diplomaten ausgewiesen. Zuletzt hatte Deutschland Ende April auf die Ausreise russischer Vertreter gedrängt. Aus Sicht der Regierung standen sie unter Spionageverdacht, arbeiteten wohl für russische Nachrichtendienste. Danach mussten wiederum mehr als 20 Deutsche in Russland ihre Koffer packen. Jetzt also der nächste Schritt.
Wir haben einen Tiefpunkt unserer Beziehungen gegenwärtig erreicht.
So die Einschätzung von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Russland geht über die Ausweisung von Botschaftsbeschäftigten hinaus. Es treffen nun Einrichtungen, die dafür sorgen, dass die Menschen sich näher kämen.
Das will Putin wohl nicht. Man kann sich ausrechnen, warum. Weil er befürchtet, dass natürlich dann auch die Wahrheit über diesen Krieg in Russland den Menschen vor Augen geführt wird.
Für die grüne Verteidigungs- und Außenpolitikerin Sarah Nanni ist es jetzt das Wichtigste, auf der diplomatischen Ebene, Zitat, Gleiches mit Gleichem zu beantworten. Und die Regierung müsse besonders gegen die Spionageaktivitäten Russlands vorgehen. Dass jetzt auch Lehrende Russland verlassen müssen, sei auf jeden Fall ein Problem für den kulturellen Austausch, sagt Nanni. Doch man dürfe sich nichts vormachen, auch zuletzt schon habe Russland so wörtlich die Axt an diesen kulturellen Austausch gelegt. Auch der Sozialdemokrat Roth erinnert daran, dass schon zuletzt die, wie er es nennt, Bewegungsräume der Zivilgesellschaft systematisch und massiv beschnitten worden seien.
Russland fürchtet eben die Kraft der Freiheit und vor allem die liberale Demokratie. Und dass nun auch noch die letzten kleinen Kerzen der Hoffnung ausgeblasen werden, das ist ziemlich frustrierend und enttäuschend.
Der Schlagabtausch dürfte damit nicht zu Ende sein. Wenn auch diplomatisch formuliert, kann man die Reaktion aus dem Auswärtigen Amt durchaus als Ankündigung von Gegenmaßnahmen verstehen. Zitat:
Die Bundesregierung wird mit Blick auf die Obergrenze bei der russischen Präsenz in Deutschland darauf achten, dass auch in der Praxis eine echte Ausgewogenheit besteht.
Aus Berlin berichtete Kai Clement. Wir blicken auf die Türkei. Vor rund zwei Wochen im ersten Wahlgang am 14. Mai lag der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl nur knapp unter 50%. Er hätte es also fast geschafft, direkt wiedergewählt zu werden. Und das trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich die Türkei momentan befindet. Die Enttäuschung war groß bei den Anhängern seines Herausforderers Kemal Kılıçdaroğlu. Schnell war von Wahlbetrug die Rede. Um doch noch zu gewinnen, müsste Kılıçdaroğlu in der zweiten Runde morgen gut 5 Prozentpunkte zulegen. Ausgeschlossen ist das nicht. Immerhin bekommt er neue Unterstützer. Erdogan allerdings auch. Zur Ausgangslage vor der Stichwahl in der Türkei am morgigen Sonntag. Uwe Lüb.
Im zweiten Wahlgang werden wir Recep Tayyip Erdogan unterstützen.
Das erklärt Anfang der Woche der Nationalist Sinan Oğan. Ihm ist mit 5,2% Stimmanteil im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl ein Achtungserfolg gelungen. Sollten die meisten seiner Anhängerinnen und Anhänger nun tatsächlich Erdogan wählen, dürfte es für den Amtsinhaber locker reichen. Immerhin ist er nur knapp unter der absoluten Mehrheit geblieben. Aber Ümit Özdar, Chef der nationalistischen Zafer-Partei, machte es noch einmal spannend.
Wir haben als Zafer-Partei beschlossen, im zweiten Wahlgang Herrn Kılıçdaroğlu zu unterstützen. Viel Glück!
Die Zafer-Partei war in dem kleinen Bündnis, das Oğan unterstützt hatte, stärkste Kraft. Doch selbst wenn Kılıçdaroğlu durch die Zafer-Partei 2 oder sogar 3 Punkte hinzugewinnen könnte, reicht es für ihn nicht. Also versucht er, noch mehr Wählerinnen und Wähler aus dem nationalistischen Lager auf seine Seite zu ziehen und die schlechter gewordene Stimmung gegenüber den rund 4 Millionen Geflüchteten im Land zu nutzen. Kılıçdaroğlu spricht sogar von 10 Millionen und kündigt an:
Sobald ich an die Macht komme, werde ich alle Flüchtlinge nach Hause schicken. Punkt.
Kılıçdaroğlu tritt lauter auf als zuvor, bestimmter. Obendrein malt er eine Türkei in den dunkelsten Farben, sollte Erdogan an der Macht bleiben. Sehr durchsichtig findet all das der Politikwissenschaftler İlhan Uzgel im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul.
Das ist ein taktisches Manöver. Wir werden sehen, ob sich das auszahlt. Kann man ausprobieren, aber wenn man mich fragt, ist das nicht überzeugend.
Neue Wähler zu gewinnen, sagt Uzgel, ist in der Türkei ohnehin schwierig. Die AKP habe eine Art eigenes Wählerprofil geschaffen, indem sie einfache Erklärungen anbietet. An allem, was schieflaufe, sei das Ausland schuld. Bei vielen verfängt das, sagt Uzgel, sodass Erdogans Anhänger fest hinter ihm stehen. So fest, dass ihm nicht einmal sein indirektes Eingeständnis, mit gefälschten Videos Stimmung gegen Kılıçdaroğlu zu machen, gefährlich zu werden scheint.
Es gibt nur wenige Wechselwähler in der Türkei, denn die Politik des Landes ist polarisiert. Je polarisierter, desto weniger Wechselwähler. Die Menschen fühlen sich einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zugehörig und daran klammern sie sich.
Allerdings gibt es Zweifel, ob Erdogan in der ersten Runde wirklich so viele Stimmen bekommen hat, wie es das vorläufige amtliche Wahlergebnis ausweist. Vorwürfe des Wahlbetrugs stehen im Raum. Die oberste Wahlbehörde sieht dafür bislang keine Belege und auch internationale Wahlbeobachter glauben nicht an Betrug in großem Stil, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und Leiter der Beobachterdelegation des Europarates, Frank Schwabe.
Am Ende geht es darum, ob wir glauben, dass das Ergebnis massiv verfälscht wurde, und nach unserer Einschätzung war das nicht der Fall.
Damit müsste davon auszugehen sein, dass auch das Ergebnis der zweiten Runde den Willen der Wählerinnen und Wähler abbildet.
Vor der Stichwahl in der Türkei, Uwe Lüb berichtete über die Ausgangslage. An dieser Stelle noch ein Hörtipp. Yannis Tessmann, Leiter der Mercator Stiftung in Istanbul, hat im Interview in unserer Mittagssendung die Hintergründe zur Wahl erläutert. Sie finden das Interview zum Nachhören in unserer Audiothek und auf unserer Homepage. Wir bleiben im Ausland, von der Türkei nach Serbien. Der serbische Präsident Alexander Vucic will nicht mehr Parteichef der rechtskonservativen Regierungspartei SNS sein. Warum? Oliver Schosch zu den Hintergründen.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić konnte auch zehntausende Menschen in der Belgrader Innenstadt versammeln. Ähnlich viele wie bei den Großdemonstrationen gegen ihn in den letzten 3 Wochen nach den Amokläufen in Serbien. Die Opposition wirft Vučić allerdings vor, dass er viele Parteimitglieder mobilisiert habe, dass Teilnehmern Honorare angeboten worden seien und dass viele Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gezwungen wurden, zur Kundgebung zu kommen. Die Menschenmenge begann sich noch vor Beginn der Rede Vučićs an den Rändern aufzulösen, weil es in Strömen regnete. Bei seiner Rede beschwor Vučić die Einheit Serbiens. Er sagte, man arbeite weiter am Schutz der Schulen vor Amokläufen und man werde gewaltverherrlichende Reality-Shows im regierungstreuen Fernsehen abschaffen. Die regierungskritischen Demonstranten bezeichnete Vučić als von der Opposition vereinnahmt. Er sei aber offen für politischen Dialog. Vučić kündigte an, als Vorsitzender seiner Partei SNS zurückzutreten und künftig eine Bürgerbewegung anzuführen. Das bezeichnete der Oppositionspolitiker Borko Stefanovic von der sozialdemokratischen Partei SSB als taktisches Spielchen. Vučićs Partei, die einen großen Teil der Gesellschaft dominiert, sei immer unbeliebter wie eine verbrauchte Marke, so Stefanovic. Nun mache der Präsident mit einer neuen Bewegung eine Art Camouflage, wie einst Putin in Russland mit seiner Bürgerbewegung für den Präsidenten. Vučić werde am Ende sowohl seine alte Partei als auch andere Organisationen in seine neue Bewegung aufnehmen und sie dominieren, sagte Stefanovic der ARD. Heute Abend folgt schon die nächste Großdemonstration in Belgrad. Die Regierungsgegner wollen eine Menschenkette um den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTS bilden und ihn auffordern, die einseitige Pro-Vučić-Berichterstattung zu beenden und auch anderen Meinungen Gehör zu verschaffen.
Oliver Schosch berichtete und inzwischen ist bekannt geworden, dass der serbische Verteidigungsminister Miloš Vučević Aleksandar Vučić an der Spitze der regierenden Partei SNS ablöst. Der Parteitag der SNS hatte den 48-jährigen Vučević auf Vorschlag von Vučić ohne Gegenkandidaten zum neuen Vorsitzenden gewählt. Von Belgrad nach Brüssel. Wie viele andere Online-Plattformen hat auch Twitter den freiwilligen EU-Verhaltenskodex gegen Desinformation unterzeichnet, will ihn nun aber wohl nicht mehr erfüllen. Warum? Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Vor der Europawahl 2019 hatten Twitter, Facebook und Google den Europäischen Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation unterzeichnet. Im Rahmen dieser freiwilligen Selbstverpflichtung gehen die Online-Konzerne unter anderem gegen böswillige Scheinkonten und die automatisierte Verbreitung von Falschnachrichten durch sogenannte Bot-Programme vor, kennzeichnen politische Werbung auf ihren Seiten und veröffentlichen regelmäßig Berichte über ihre entsprechenden Aktivitäten. Weitere Digitalunternehmen wie TikTok, die Facebook-Mutter Meta oder Microsoft haben sich dem Kodex inzwischen angeschlossen. Nach Angaben der EU-Kommission hat Twitter dieses Abkommen jetzt verlassen. Der zuständige Binnenmarktkommissar Thierry Breton weist den Kurzmitteilungsdienst allerdings darauf hin, dass mit dem Gesetz über digitale Dienste ab dem 25. August in der Europäischen Union weitreichende Regelungen rechtlich bindend sein werden. Ohne Twitter-Chef Elon Musk persönlich zu nennen, schreibt Breton in einer Twitter-Botschaft, man könne zwar weglaufen, sich aber nicht verstecken. Die Experten der EU-Kommission seien darauf vorbereitet, die neuen Regeln auch durchzusetzen. Der Digital Services Act schreibt den Online-Konzernen vor, Hass und Hetze, Fake News und andere schädliche Inhalte auf ihren Plattformen konsequent zu bekämpfen und ihre Nutzerinnen und Nutzer besser vor Manipulationen zu schützen. Bei Verstößen gegen die neuen Vorgaben drohen den Unternehmen Geldbußen in Milliardenhöhe.
Berichtet aus Brüssel Stefan Überbach. Von Brüssel gehen wir nach Hongkong. Eine der führenden prodemokratischen Parteien dort hat sich aufgelöst, die sogenannte Civic Party. Zu den Hintergründen berichtet Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
Sie war eine der größten prodemokratischen Parteien in Hongkong und zählte zu den wichtigsten demokratischen Stimmen in der Finanzmetropole, die Civic Party. Nun teilte Alan Long, der Vorsitzende der Bürgerpartei, die Auflösung der Partei mit. 30 von 31 Parteimitgliedern haben demnach in einer außerordentlichen Hauptversammlung dafür gestimmt. Eine Person enthielt sich.
The fate of the party was already dictated by the fact that nobody...
Das Schicksal der Partei war bereits dadurch vorgezeichnet, dass sich niemand zur Wahl des Vorsitzenden oder des Vorstandes gestellt hat. Ohne Nachfolger und in Anbetracht der angespannten finanziellen Lage ist die freiwillige Auflösung der Partei also keine wirkliche Überraschung. Sagte Alan Long vor Reportern in Hongkong. Die 2006 gegründete Civic Party gehörte zuletzt zu den wenigen noch bestehenden Oppositionsgruppen in Hongkong. Nach der Niederschlagung der prodemokratischen Massenproteste im Jahr 2019 ist die Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stark geschwächt worden. Die Pekinger Zentralregierung hat ihren Einfluss ausgebaut. Im Jahr 2020 hat die kommunistische Zentralregierung in Peking ein sogenanntes nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong eingesetzt. Seitdem sind mehrere Parteimitglieder der Civic Party von der Polizei verhaftet worden. Das umstrittene Sicherheitsgesetz kann alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. Zahlreiche Peking-kritische Vereine, Medien und Parteien mussten in den vergangenen 3 Jahren ihren Betrieb einstellen. Die chinesische Zentralregierung hat zudem vor 2 Jahren ein strengeres Wahlsystem in Hongkong eingeführt und damit die Vorgaben aus Peking verstärkt. Die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten im Hongkonger Parlament wurde im Zuge dessen deutlich reduziert und die Kandidatenauswahl verschärft.
Eva Lambi-Schmidt berichtete. Wir blicken auf die USA. Das Land steht in diesen Tagen unter dem Eindruck erbitterter Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern. Zähe Verhandlungsrunden über die Anhebung der Schuldenobergrenze in Washington sind im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Nun ist klar, die Frist für die Erhöhung der Schuldengrenze verschiebt sich leicht nach hinten. Ralf Borchert berichtet.
Die Verhandlungsteams von Präsident Biden und Speaker McCarthy haben etwas mehr Zeit bekommen. Bis 5. Juni müsse die Schuldenobergrenze erhöht werden, teilte das US-Finanzministerium jetzt mit. Bisher war meist vom 1. Juni als Stichtag die Rede gewesen. Die Grundzüge einer Einigung stehen offenbar inzwischen. Die Schuldenobergrenze soll für 2 Jahre angehoben werden. Bestimmte Staatsausgaben sollen im Gegenzug eingefroren oder gekürzt werden. Details sind aber nach Angaben aus Verhandlungskreisen noch offen, etwa bei der Kürzung von Sozialleistungen, eine Forderung der Republikaner, oder beim Schließen von Steuerschlupflöchern für Superreiche, eine Forderung der Demokraten. Selbst wenn sich Biden und McCarthy in den nächsten Tagen einigen, müssen im Anschluss noch beide Kammern des Kongresses zustimmen, was voraussichtlich wiederum mehrere Tage dauert. Ohne Erhöhung der Schuldengrenze könnte die Regierung der größten Volkswirtschaft der Welt viele Rechnungen nicht mehr bezahlen, mit erheblichen Folgen nicht nur für die USA, sondern für die Weltwirtschaft insgesamt.
Ralf Borchert, wir bleiben bei US-Politik. Vor allem in Deutschland wird Henry Kissinger als Altmeister der Diplomatie verehrt. In Fürth geboren, war er nationaler Sicherheitsberater in Washington. Er war Außenminister unter Präsident Nixon. Er war Vertreter einer harten Realpolitik im Kalten Krieg, später aber auch Architekt der Entspannung. Wegbereiter für die Annäherung zwischen den USA und China und Vermittler bei den Friedensbemühungen im Nahen Osten. Obwohl er schon seit 1977 kein Regierungs Amt mehr innehatte, gehörte er zu den wichtigsten Beratern der US-Präsident Reagan und Bush. 1973 bekam er den Friedensnobelpreis. In vielen Ländern wird er als Politstar gefeiert. Sein Wirken wird inzwischen auch kritisch gesehen. Welche Schuld hat er getragen an der Eskalation des Vietnamkriegs? Welche Rolle hat er Anfang der 70er Jahre gespielt beim Putschversuch gegen den chilenischen Präsidenten Allende oder während der Militärdiktatur in Argentinien? Viele Fragen. Heute wird er 100 Jahre alt, Peter Mücke berichtet.
Henry Kissinger ist im wahrsten Sinne eine Jahrhundertgestalt. Am 27. Mai 1923, heute vor 100 Jahren, wurde er als Heinz Alfred Kissinger im mittelfränkischen Fürth geboren.
Ich war ein wilder Fußballfanatiker, so denke ich immer an die Fußballspiele, die ich dort gesehen habe. So meine Erinnerungen an die Förderzeit waren im Ganzen sehr positiv. Wir hatten kein Radio und ich habe sehr viel gelesen. Ich habe Schiller mit größtem Enthusiasmus gelesen, Goethe auch, aber ich war noch zu jung, um den völlig zu verstehen. Dostojewski auf Deutsch. Ich habe sehr viel gelesen als Kind.
1938, im Alter von 15 Jahren, floh er mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten in die USA. Er wuchs in New York auf. Als Jugendlicher soll er so schüchtern gewesen sein, dass er kaum sprach. Vielleicht ein Grund dafür, dass Kissinger bis heute einen starken deutschen Akzent hat.
I went to high school for a year and I read an essay of.
Ich war dann ein Jahr auf der High School. Dort sollte ich einen Aufsatz schreiben, wie ich mich fühle. Ich habe damals geschrieben, ich vermisse meine Freunde in Fürth, aber hier in Amerika kann ich als Jude erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen. Ich habe keine Diskriminierung gespürt als Einwanderer, obwohl ich nicht mal Englisch gesprochen habe, als ich hierher gekommen bin.
1943
wurde Kissinger US-Amerikaner und zum Militärdienst eingezogen. Er kämpfte in den Ardennen und arbeitete später in seiner alten Heimat Deutschland für die US-Spionageabwehr.
Ich hatte das Glück, dass es mir erlaubt wurde, an Dingen zu arbeiten, die für mich so entscheidend waren, wie man helfen kann, erst ein Land wieder aufzubauen, wie ich in der Besatzung war als junger Soldat. Und dann Schritt für Schritt von höheren Positionen mitzuarbeiten, um zu verhindern, dass diese Katastrophen wieder entstehen könnten.
Nach dem Studium an der Elite-Universität Harvard lehrte er dort und machte sich als Spezialist für internationale Politik einen Namen. 1969 holte ihn der republikanische Präsident Nixon als nationaler Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Später wurde Kissinger unter ihm auch US-Außenminister. Nixon war eine komplizierte Persönlichkeit, aber in Krisensituationen hat er mutige Entscheidungen getroffen. Im Rückblick muss ich sagen, dass ich sogar eine Bewunderung entwickelt habe für die Art, wie er gekämpft hat, was ja dann im Desaster geendet hat. Nach dem Watergate-Skandal musste Nixon zurücktreten, Kissinger aber blieb Außenminister, auch unter Nixons Nachfolger Ford. Kritiker werfen ihm nicht nur deshalb vor, ein skrupelloser Machtpolitiker gewesen zu sein. So soll Kissinger 1968 einen nahen Friedensschluss in Vietnam verhindert haben, um Nixon zum Wahlsieg zu verhelfen und für die Bombardierung Kambodschas mitverantwortlich zu sein. Ein Thema, auf das er bis heute nicht gerne angesprochen wird. Wir haben mit Drohnen und allen möglichen Waffen jede Guerilla-Einheit bombardiert, die sich uns entgegengestellt hat. Das war in jeder Regierung so, egal welcher Partei. Wir reden hier über etwas, was vor 60 Jahren passiert ist. Das war damals ein notwendiger Schritt.
You have to know that it was a necessary step.
Unklar ist auch, welche Rolle Kissinger Anfang der 70er Jahre beim blutigen Putsch von General Pinochet gegen den chilenischen Präsidenten Allende oder während der Militärdiktatur in Argentinien gespielt hat. Fest steht, auch obwohl er seit 1977 kein Regierungsamt mehr innehatte, mischte er später als einer der wichtigsten Berater der republikanischen Präsidenten Reagan und Bush weiter politisch mit. Und auch mit 100 ist der Fußballfan aus Fürth ein gefragter Mann, wenn es um außenpolitische Einschätzungen geht.
When I was, say, 15 in Germany.
Als ich 15 war in Deutschland, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, einmal Außenminister der USA zu werden und all diese Dinge zu tun. Ich gehörte einer diskriminierten Minderheit an. Wenn mich irgendwas auf diese Karriere vorbereitet hat, dann ist es, dass ich im Chaos groß geworden bin. Der Krieg, das Erleben sehr komplexer und gefährlicher Situationen. Ich habe die Überzeugung entwickelt, dass dieses außergewöhnliche Schicksal eine Verpflichtung ist, mein Bestes zu geben.
Peter Mücke berichtete. Tja, und ob der Fußballfan Henry Kissinger das heute mitbekommen hat. Wir kommen zum Sport. Ganz viel Drama. Fußball-Bundesliga, letzter Spieltag. Christian von Stötnagel.
Und wir beginnen mit dem Moment, in dem klar ist, am letzten Spieltag der Saison verspielt Dortmund die Meisterschaft.
Schluss in Dortmund und jetzt ist es wirklich perfekt. Borussia Dortmund fehlt am Ende ein Tor. Die Spieler sinken auf den Rasen. Ja, der FC Bayern München hat die Meisterschaft gewonnen, aber Borussia Dortmund hat sie heute auch definitiv verloren.
Vor dem Spiel hatte Dortmund noch 2 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Ein Sieg gegen Mainz hätte zur Meisterschaft gereicht. Doch im eigenen Stadion reicht es am Ende nur zu einem 2:2. Holger Dahl fasst das Spiel zusammen.
Am Ende dieses Herzschlag-Bundesliga-Finalsamstags ist nur noch Leere und Entsetzen bei Borussia Dortmund. Der BVB ist am letzten Spieltag von der Tabellenspitze gekippt worden. Grund dafür auch ein 2:2 Unentschieden gegen den FSV Mainz 05. Der Ausgleich in der 5. Minute der Nachspielzeit durch Niklas Süle war nur noch Ergebnis Kosmetik. Hanke Olsen und Onisivo in der ersten Halbzeit mit dem 1:0 und 2:0 für die Mainzer. Es waren die einzigen Torchancen. Aller scheitert in der 18. Spielminute zwischen den beiden Mainzer Toren mit einem Elfmeter an Mainz-Torhüter Dahmen. Guerrero mit der Hoffnung, dem Anschlusstor der 69. Spielminute. Das sind die Zahlen, die Emotionen sind fast nicht in Worte zu fassen. Borussia Dortmund ist nicht deutscher Meister, beendet die Saison nur auf Platz 2.
Dabei hatte der BVB schon von der großen Meisterschaftsfeier auf dem Borsigplatz geträumt. Die Meisterschaftsfeier, die dürfen jetzt die Bayern feiern. Zum 11. Mal in Folge holen sie den Titel durch ein Tor in der 89. Minute von Jamal Musiala. Das bringt den Bayern den Sieg gegen Köln und die Meisterschaft. Stefan Kausen berichtet.
Um 17.28 Uhr am 27. Mai war es perfekt. Bayern München wird doch zum 11. Mal in Folge deutscher Meister. Einige Bayern-Spieler jubelten eigentlich zu früh mit ihrer Fankurve, weil in Dortmund das Spiel ja noch lief. Aber dann war es tatsächlich vorbei. Bayern gewinnt in Köln mit 2:1. Und der Meistermacher heißt Jamal Musiala. Sein Tor nach dem 1:1 Ausgleich der Kölner per Elfmeter bringt den Bayern tatsächlich die 11. Meisterschaft in Serie.
Und trotz diesem Titel trennen sich die Bayern offenbar von Sportvorstand Hasan Salihamidžić und CEO Oliver Kahn. Das wurde nach dem Spiel aus Vereinskreisen bekannt. Diese holprige Saison wird also noch lange nachwirken im bayerischen Verein. Unterdessen muss der FC Schalke Wunden lecken. Zwar ist der Abstieg heute keine große Überraschung mehr, aber das 2:4 gegen RB Leipzig besiegelt den Gang in Liga 2. Thorsten vom Wege.
Für Leipzig ging es um nichts mehr, für Schalke um alles und das merkte man dem Spiel auch an. Königsblau begann mutig und offensiv, kreierte Chancen und fing sich prompt die Konter. Nach 20 Minuten stand es durch Tore von Leimer und Nkunku 2:0 für die Gastgeber und selbst im Fanblock der Gäste wurde es leise. Dann aber feierten die Knappen gegen in der Verteidigung wackelige Sachsen Wiederauferstehung, bewiesen unglaubliche Moral und kamen durch den Kopfballtreffer von Kaminski noch vor dem Wechsel und ein kurioses Eigentor von Orban zum 2:2 Ausgleich. Aber anschließend waren die Akkus bei Schalke leer. RB wurde immer dominanter und die Treffer von Paulsen und Nkunku, der damit auf 16 Saisontore kam und sich gemeinsam mit Bremens Niklas Füllkrug die Torjägerkanone ergatterte, brachten den Meisterschaftsdritten endgültig auf die Siegerstraße. Schalke dagegen muss runter in Liga 2. Am letzten Spiel in Leipzig hat es aber trotz der 2:4 Niederlage nicht gelegen.
Gerettet hat sich hingegen der VfL Bochum. Mit einem dominanten 3:0 Sieg gegen Leverkusen sichert sich der VfL am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt. Christian Schulze.
Das Stadion an der Kastropper Straße in Bochum bebt. Der VfL Bochum schafft das Wunder und schafft den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Das Ganze durch einen völlig verdienten 3:0 Heimsieg gegen Bayer Leverkusen, das schon früh die rote Karte gegen Adli verdauen musste und das eigentlich nie so richtig tat. 19. Minute das 1:0 für den VfL durch Fürster, der vor der Halbzeit dann noch beteiligt war am 2:0 Asano. Letztlich der Torschütze und Stöger in der 86. Minute mit dem dritten Tor der Partie. Bochum weiter erstklassig und Leverkusen wird trotz Niederlage Sechster und ist dennoch international dabei im nächsten Jahr.
Und dieser Bochumer Sieg heute bedeutet, dass der VfB Stuttgart in die Relegation muss, denn die Schwaben spielen gegen die TSG Hoffenheim nur 1:1 unentschieden. Trainer Sebastian Hoeneß sagt zum verpassten direkten Klassenerhalt:
Ich werde damit gut umgehen können. Aktuell ist Enttäuschung darüber, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, dass wir die Chance nicht nutzen können. Und trotzdem muss einfach jedem klar sein, dass vor 7 Wochen die Situation eine ganz andere war. Ich glaube, da hätte man sehr, sehr viel dafür getan, dass man in der Relegation spielen darf. Und das müssen wir jetzt hinbekommen. Ganz schnell diesen Switch hinzubekommen, das werden wir auch hinbekommen. Aber für heute ist Enttäuschung und das ist auch völlig okay und legitim. Aber morgen werden wir uns wieder ausrichten und aufrichten.
Direkt gerettet ist hingegen der FC Augsburg trotz einer 0:2 Niederlage heute gegen Borussia Mönchengladbach. Den letzten offenen Platz in der Champions League hat sich heute Union Berlin geschnappt mit einem 1:0 gegen Werder Bremen. Abwehrspieler Christopher Trimmel freut sich schon auf Clubs wie Real Madrid oder Manchester City.
Ja, schönes Gefühl. Ich glaube, als Fußballer möchte man natürlich an dem Wettbewerb teilnehmen. Ich glaube, das fehlt vielen Spielern, auch bei uns in der Mannschaft. Wir haben ganz wenige, die schon Champions League gespielt haben. Von dem her freue ich mich natürlich am Ende. Wenn man das in seinen Fußball-Lebenslauf stehen hat, ist das immer was Besonderes.
Der SC Freiburg hat im Kampf um die Champions League Plätze hingegen das Nachsehen, auch weil der Verein heute mit 1:2 gegen Frankfurt verliert. Philipp Hofmeister.
Für die in dieser Spielzeit lange so brillanten Freiburger reichte es auf den allerletzten Metern dann doch nicht zur Champions-League-Qualifikation. Lange sah es für den Sportclub in Frankfurt danach aus. Vincenzo Grifo hatte Freiburg kurz vor der Pause in Führung geköpft. Dann aber traf Konkurrent Union Berlin im Fernduell und dem SC glitt das Spiel in Frankfurt in den letzten Minuten noch aus den Händen. Kolomoani und Ebimbe drehten diese Partie zugunsten der Eintracht, die sich damit noch auf Platz 7 nach oben schiebt und auf jeden Fall europäisch spielen wird. Entweder in der Conference League oder im Falle eines DFB-Pokalsiegs am kommenden Wochenende in der Europa League. Dort tritt auf jeden Fall der SC Freiburg an, zum zweiten Mal in Folge. Ein toller Erfolg für das Team von Trainer Christian Streich.
Und im letzten Spiel hat Absteiger Hertha BSC mit 2:1 gegen Wolfsburg gewonnen und mehr Sport gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Christian von Stülpnagel, vielen Dank mit dem Sport. Das war's von uns, das war's mit den Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund und um 5:05 unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon war bis hierhin Daniel Heinrich. Machen Sie es gut, bis bald.